SWR Kultur Hörbuch.
Nie, nie, nie von Lynn Strömsborg. Es liest Anne Müller. Folge 5. Die ganze Zeit. Carolina, die für immer Single und kinderlos bleiben wollte. Bei meinem letzten Job hatte ich eine Kollegin namens Carolina, ungefähr 10 Jahre älter als ich. Sie war damals Single und ging gern feiern. Wir hatten also einige Gemeinsamkeiten. Irgendwann wollte sie einen Stammtisch am Lohntag initiieren, aber bei unseren Kollegen stieß die Idee auf wenig Begeisterung und am Ende zogen wir jedes Mal allein los, gingen was trinken und unterhielten uns über die Arbeit und über Männer. Carolina hatte 3 Liebhaber. Als fester Partner kam keiner von ihnen in Frage. »Bestimmt bleibe ich für immer Single und kinderlos«, sagte sie oft. Mal lachend, mal weinend, je nachdem, zu welcher Uhrzeit das Thema auf den Tisch kam. War es noch früh am Abend, triumphierte sie förmlich. Aber wenn die Bar langsam dicht machte oder wir bereits auf dem Heimweg waren, sagte sie es leise und unter Tränen. Kamen wir in anderen Situationen auf Kinder zu sprechen, schnaubte sie, Kinder seien laut und bedeuteten zu viel Verantwortung. Sie habe Besseres zu tun, als Kinder großzuziehen. Das Leben hat so viel mehr zu bieten, lautete die Standardfloskel, in die ihre langen Tiraden über Freunde mit Kindern mündeten. Kurz bevor ich den Job wechselte, zogen wir ein letztes Mal zusammen los. Nur sie und ich. Und im Lauf des Abends fiel sie mir mehrmals um den Hals. Sie vermisse mich jetzt schon, meinte sie, worauf ich irgendwann erwiderte, ich würde ja nicht vom Planeten verschwinden, sondern nur woanders arbeiten. Das kommt doch aufs Gleiche raus. Die Arbeit ist der einzige Grund, warum wir befreundet sind. Stimmt doch gar nicht, entgegnete ich. Aber dann bekam ich Carolina tatsächlich ein paar Monate lang nicht zu Gesicht. Alle Versuche, uns zu verabreden, scheiterten, bis wir uns irgendwann in einer Mittagspause auf einen Kaffee trafen. Carolina eröffnete mir, dass sie den Mann ihres Lebens getroffen hatte. Er ist geschieden und hat 2 Kinder aus einer früheren Beziehung. Wir ziehen jetzt zusammen und üben auch schon. Was übt ihr? Na, wir versuchen, schwanger zu werden. Oha, aber so lange seid ihr doch noch gar nicht zusammen. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Was mein Aussehen betrifft, gibt's nichts zu meckern, aber meine Eierstöcke pfeifen langsam aus dem letzten Loch. Dann drücke ich euch die Daumen. Und woher der Sinneswandel? Welcher Sinneswandel? Ich dachte, du willst keine Kinder. Wann habe ich denn gesagt, dass ich keine Kinder will? Sie sah mich eindringlich an. Na, vielleicht nicht in genau dem Wortlaut, aber hast du nicht immer gesagt, das Leben hätte so viel mehr zu bieten? Das klingt überhaupt nicht nach mir, sagte Carolina und rührte mit dem Strohhalm in ihrer Limo. Ach, ich freue mich so, fuhr sie fort, nachdem sie einen Schluck getrunken hatte. Ich nickte. Carolina beugte sich vor und sah mich über den Tisch hinweg an. Das wird so schön, wenn sich nicht mehr alles nur um mich dreht. Ohne Kinder wird man so furchtbar egozentrisch. Man hält sich für den wichtigsten Menschen auf Erden. Ehrlich gesagt sind mir Menschen, die keine Kinder wollen, nicht ganz geheuer. Jörn sieht das genauso. Jörn, mein Freund. Ach so. Du solltest langsam mal darüber nachdenken. So viel jünger als ich bist du nun auch wieder nicht. Sie nickte mir zu, eine Augenbraue hochgezogen. Ich werde darüber nachdenken. Dann verwendeten wir die restliche Mittagspause darauf, über ihren neuen Freund zu reden. Carolina und ich haben uns nie wieder getroffen. Aber wir sind auf Facebook befreundet. Ich weiß, dass sie 1 Jahr nach besagter Mittagspause ein Kind bekommen hat. Immer wenn ich an sie denke, höre ich sie sagen, das Leben habe so viel mehr zu bieten. Aber ich will mal hoffen, ihr gefällt das Leben als Mutter. Schon seit einer Weile postet sie keine Selfies mehr, nur noch Bilder von ihrem Sohn. Er sieht glücklich aus. Hoffentlich ist sie das auch. Ula, der eine Mini-Version von sich hat. Das Tollste am Leben mit Kindern ist, dass du sie zu Mini-Versionen von dir selbst machen kannst, hat mein Arbeitskollege Ula mal gesagt, nachdem sein Sohn gerade 6 geworden war. Du kannst sie formen, fuhr er fort und knetete einen imaginären Tonklumpen. Ich glaube, man wird schon als fertiger Mensch geboren. Natürlich wirkt eine Vielzahl von Einflüssen auf uns ein. Unsere Erziehung und unser Umfeld tragen das ihre zu unserer Entwicklung bei. Aber manche Menschen sind eben von Natur aus introvertiert und andere extrovertiert. Einige krank, andere gesund, manche ruhig und manche lauter. Einige kommen gemein zur Welt und auf anderen wird zeitlebens herumgehackt. Dass deine Kinder genau so werden, wie du sie gerne hättest, ist jedenfalls ziemlich unwahrscheinlich. Du solltest auch ein Kind kriegen, sagte er und hielt mir ein Bild von seinem Sohn vor die Nase. Ein strahlender 6-Jähriger mit kuchenverschmiertem Mund und einer Krone auf dem kleinen Kopf. Laut Margrethe wird alles gut, egal ob mit oder ohne Kind. Am Ende wird immer alles gut, verkündet Margrethe und bestellt noch eine Runde. Wir sprechen über Anniken und das Kind, darüber, wie es ist, wenn man länger mit jemandem zusammen ist und die Leute anfangen, die Frage zu stellen: Wollt ihr denn gar keine Kinder? Vorhin hat Anniken kurz mit Ella vorbeigeschaut. Sie hat uns von der Schwangerschaft erzählt, von ihren Ängsten vor der Geburt und den Ängsten, die sie jetzt hat. Margrethe hat ihr in ihrer typischen Art Mut gemacht und am Ende ihren Standardsatz zum Besten gegeben: Alles wird gut. Eigentlich ist es eine Unverschämtheit, sagt Margrethe, reicht mir mein Bier und setzt sich wieder. Ich befrag die Leute doch auch nicht einfach so zu ihrem Intimleben. Aber sich mir nichts, dir nichts zu erkundigen, warum jemand kein Kind hat, ist offensichtlich erlaubt. Selbst wenn man jemanden zum allerersten Mal begegnet. Verdammte Scheiße, das ist meine Gebärmutter, in meinem Körper. Wenn mich das nächste Mal irgendein Typ fragt, ob ich Kinder will, sage ich einfach: Und, wann hast du dich das letzte Mal auf Prostatakrebs untersuchen lassen? Krebs und Kinder sind vielleicht nicht ganz vergleichbar, sage ich. Schon klar, Gebärmutter und Prostata aber schon. Sie befinden sich sogar fast an der gleichen Stelle. Ich verziehe das Gesicht und Margrethe lacht ihr lautes Lachen. Sie hat lange blonde Haare und ihre Lippen sind wie immer knallrot geschminkt. In jedem zweiten Satz flucht sie, angeblich wegen ihrer nordnorwegischen Wurzeln. Aber die müssen wohl einige Generationen zurückreichen, denn wir sind miteinander aufgewachsen und ich kenne ihre Großeltern und da kommt keiner aus dem Norden. Glaubst du, du überlegst es dir irgendwann anders? Frage ich. Ob ich Kinder will? Ja. Hast du Angst davor, dass du welche willst, wenn es schon zu spät ist? Nein. Du? Ich trinke einen Schluck, dann nicke ich. Im Moment will ich keine Kinder. Ich habe mir nie welche gewünscht. Aber was, wenn ich mit Ende 30, Anfang 40 plötzlich aufwache und merke, dass ich doch Mutter werden will? Vielleicht ist es dann zu spät. Ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, man findet sich mit seinen Entscheidungen schon ab. Im Moment willst du kein Kind. Und du darfst auch auf keinen Fall eins bekommen, nur weil du Angst hast, dass du in 10, 15 Jahren vielleicht anders denkst. Aber, sie reckt den Finger in die Luft und räuspert sich, würdest du jetzt eins kriegen, würdest du das vermutlich auch nicht bereuen. Du meinst, egal was passiert, am Ende wird alles gut. Ein schöner Gedanke, sage ich. Aber ich habe so eine Scheißangst, dass ich irgendwann verbittert bin. Dafür bist du nicht der Typ. Fürs Verbittertsein? Wenn du tatsächlich irgendwann aufwachst, alt und grau und mit Damenbart und deine Entscheidung bereust, musst du dich eben an all die Gründe erinnern, warum du keine Kinder bekommen hast. Was sind deine Gründe? Wann hast du dich das letzte Mal auf Gebärmutterhalskrebs untersuchen lassen? Wir lachen. Dann schüttelt Margrethe den Kopf. Nee, im Ernst. Es gibt so viele Gründe, die dagegen sprechen. Und ich hoffe, dass alle, die Kinder bekommen, genauso viele Gründe dafür haben. Ich habe mir halt nie Kinder gewünscht. Oder anders, es hat nie jemanden gegeben, mit dem ich Kinder gewollt hätte. Erinnerst du dich noch an Jürgen? Den habe ich nie kennengelernt, glaube ich. Dein Glück. Ein ziemlicher Loser, auch wenn wir eine gute Zeit miteinander hatten. Aber stell dir vor, ich wäre damals schwanger geworden. Dann hätte ich nicht nur ihn, sondern auch noch ein Kind bemuttern müssen. Meinst du nicht, ein Kind hätte ihn verändert, so wie es dich verändert hätte? Der Kerl konnte nicht mal seine Klamotten waschen. Bevor wir uns kennenlernten, hat er ausschließlich von O-Saft, Tiefkühlpizza und Knäckebrot gelebt. Und seine Klamotten ließ er so lange in der Waschmaschine liegen, dass er ständig nach Schimmel roch. Trotzdem habe ich mich damals in ihn verknallt. Aber der Gedanke, ich hätte mit so einer Flasche zusammengelebt, eine Wohnung geteilt und unsere Gene in einem Menschen vereinigt, für den er dann verantwortlich gewesen wäre, sie schaudert. Wann genau wart ihr zusammen? 4 Jahre müsste das her sein. Warum habt ihr euch getrennt? Er hat seine große Liebe getroffen, sagt sie und malt Anführungszeichen in die Luft. Kann jedem passieren, sage ich. Als ich zu Hause bin, schickt Margrethe mir eine Nachricht. Sie hat Jürgen bei Facebook entdeckt. Er ist Vater geworden. Alexander, Einzelkind und Wandersmann. Ich bin mit Alexander zum Wandern verabredet. Wir kennen uns seit dem Studium, sehen uns aber selten. Alexander hält Wandern für ungemein wichtig. Ich hingegen habe keinerlei Ambitionen, Wandersfrau zu werden. Mir gefällt's zu Hause viel besser. Ich muss nicht an die frische Luft, damit ich das Gefühl habe, ich hätte etwas geschafft, sage ich, auch wenn wir schon längst auf dem Weg in Richtung Wald sind. Frische Luft ist gesund, sagt er. Klar, aber zu Hause rumhängen ist auch schön, oder? Man kann Filme gucken, lesen. Wenn ich zu lange in der Bude hocke, kommt es mir immer so vor, als würde mein Gehirn schrumpfen. Ich antworte nicht. Die nächsten paar hundert Meter gehen wir schweigend nebeneinander her. Irgendwann fragt Alexander, ob es nicht langsam Zeit wird, dass ich Kinder kriege. Bitte was? Ist doch eine berechtigte Frage in deinem Alter. Naja, sage ich knapp. Mit Kindern muss man an die frische Luft gehen, um sie zu stimulieren. Wenn man sie nicht regelmäßig neuen Eindrücken aussetzt, werden sie zu faulen Sesselpupsern. Kinder, die immer nur drinnen sind, werden dumm und entwickeln sich nicht richtig. Naja. Doch, er keucht. Wir gehen schon eine Weile bergauf. Und man sollte mehr als ein Kind kriegen. Also höchste Zeit, dass du anfängst. Statistisch gesehen sind Einzelkinder egoistischer und anfälliger für psychische Probleme als Kinder mit Geschwistern. Du bist Einzelkind, oder? Wer zuerst oben ist, ruft er und rennt los. Charlotte findet, Schwimmen ist wie Fliegen. Meine Freundin Charlotte kenne ich noch aus der Oberstufe. Damals waren wir nicht besonders eng befreundet, aber das hat sich inzwischen geändert. Unsere Wege haben sich regelmäßig gekreuzt, beruflich und auf Partys. Und weil es immer so nett war, verabredeten wir uns irgendwann gezielt. Dass sie mir sympathisch ist, habe ich allerdings schon viel früher erkannt. Als wir einmal mit der Schule schwimmen waren, legte sie eine ganze Bahn unter Wasser zurück, tauchte schließlich am Beckenrand auf und verkündete mir freudestrahlend und prustend, »Schwimmen ist fast wie Fliegen.« Keine Ahnung, was ich damals geantwortet habe. Ich weiß nur noch, dass ich dachte, ja, stimmt. Und die nächste Bahn schwammen wir beide unter Wasser, wobei ich nur eine halbe schaffte. Dieses Wochenende besuche ich Charlotte und ihren Freund in ihrem Ferienhaus. Wir haben zu Abend gegessen und ihre 3-jährige Tochter spielt auf der Terrasse. Eigentlich ist schon Schlafenszeit, aber am Wochenende darf Anna ruhig ein bisschen länger aufbleiben, erklären Charlotte und ihr Freund. Anna kennt die Namen sämtlicher Obst- und Gemüsesorten. Als wir vorhin gekocht haben, saß sie auf einem Hochstuhl bei uns in der Küche und zeigte auf die verschiedenen Zutaten. Fenchel, Salat, Tomaten, Granatäpfel oder, wie Anna sagt, Granatäpfel. Nachdem sie alles probiert und mit einem Nicken abgesegnet hat, fuchtelte sie mit dem Finger in Richtung Salatschüssel und sagte, da rein. In dem Alter konnte ich Gemüse nicht ausstehen, sage ich. Ich auch nicht, erklärt Charlotte. Deshalb essen wir jetzt möglichst viel. Anna soll sich von klein auf daran gewöhnen. Brokkoli und Gurke haben es Anna besonders angetan. Offensichtlich hat sie ein Grünfabel. Sie probiert alles, was die Erwachsenen essen. Als sie vorhin nach den Brokkoliröschen griff und sie sich mit ihren kleinen Händchen in den Mund stopfte, hat sie mich an einen Dinosaurier erinnert. Beim Spielen auf der Terrasse benutzt sie einen der Gartentische als Küche. »Mama, ich koch dir was«, sagt Anna und rührt in ihre Luftschüssel. »Was gibt's denn?«, fragt Charlotte. »Tomatensuppe, du kannst was abhaben«, sagt Anna, tapst auf Charlotte zu und hält ihr einen imaginären Kochlöffel vor den Mund. »Mmm«, macht Charlotte. »Fehlt nur noch eine Prise Salz.« »Salz«, ruft Anna, läuft zurück zu ihrem unsichtbaren Ofen, würzt die Suppe und schmeckt schmatzend ab. »Vielleicht wird sie ja mal Köchin«, sage ich. »Anna, bist du später mal Köchin?«, fragt Sahid, Annas Vater. »Bin ich doch schon«, ruft Anna, und wir Erwachsenen nicken. »Ja, das bist du.« Als Anna schließlich im Bett liegt, öffnen wir eine Flasche Wein und setzen uns auf die Terrasse, wo die Kleine vor wenigen Minuten ihre Luftmahlzeit zubereitet hat. Für einen kurzen Augenblick stelle ich mir vor, wie es ist, alles mit ihren Augen zu sehen, die kleine Kochinsel, Töpfe und Pfannen und Tassen und Schüsseln, allerhand Zutaten und auf dem Tisch steht eine perfekt gesalzene Tomatensuppe. »Was macht das Single-Leben?«, will Charlotte wissen. »Nichts Neues.« »Aber dir geht's gut?« »Ja, klar.« »Kein Neuer in Sicht?« »Kein Neuer, kein Alter«, sage ich. »Probier's doch mal mit Tinder«, schlägt Sahid vor. »Sahid ist sauer, dass er nie tindern konnte«, erklärt Charlotte. »Sie haben sich vor der Tinder-Ära kennengelernt. Aber manchmal darf er für seine Kumpels swipen.« »Und? Bist du erfolgreich?«, frage ich. »Vor einiger Zeit habe ich Espen einen Match klargemacht. Mit der Frau ist er jetzt zusammen. Wir laden Tinder auf mein Handy und erstellen gemeinsam mein Profil. Ich kann die Bilder aussuchen«, bietet Sahid an. Anschließend darf er auch den Profiltext entwerfen. »Frau, 35, Oslo.« »Was ist dir bei einem Mann wichtig?«, fragt er. »Humor«, sage ich. »So ein Quatsch.« »Wieso?« »Alle sagen, sie wollen einen lustigen Kerl. Aber wenn er hässlich ist, hilft es ihm auch nichts, dass er dich zum Lachen bringt, oder?« »Ein Hässlicher, der mich zum Lachen bringt, ist mir lieber als ein humorloser Schönling.« »Das sagt ihr alle, aber am Ende entscheidet ihr euch gegen den Hässlichen.« »Wer Humor hat, kann überhaupt nicht hässlich sein«, sage ich. Charlotte nickt zustimmend. »Seth Rogen ist nicht gerade ein Hingucker«, sagt Sahid. »Doch«, rufen Charlotte und ich unisono. »Also schön, Humor. Was noch?« »Er soll nett sein und Bier mögen, natürlich in Maßen. Und er soll gern reisen, aber bitte keine Wanderurlaube machen. Lieber New York als die Nurmaker.« »Genau.« »Okay, lieber witzig als schön, lieber New York als die Nurmaker, lieber ein kleines als ein Bier zu viel, lieber Frühstück als Abendessen.« »Sehr schön«, sage ich, und schwupps, schon ist mein Profil online. »Eigentlich blöd, hier zu suchen, so weit weg von zu Hause«, sagt Charlotte. »Stimmt«, sagt Sahid, »aber was, wenn der Mann ihres Lebens gerade in der Nachbarhütte Urlaub macht und sonst in der Stadt lebt, gleich um die Ecke? Wenn wir hier sind, kann er es doch auch sein.« »Man kann's ja mal versuchen«, sagt Charlotte und beugt sich mit Sahid über mein Handy. »Match«, rufen sie eine Sekunde später. Håkon, 33, Oslo, trägt auf sämtlichen Bildern Mütze. Auf dreien hat er ein Snowboard unter die Füße geschnallt oder unter den Arm geklemmt. »Nein«, sage ich. »Wieso?« »Ich hasse den Winter.« »Lieber Sommer als Winter«, ergänzt Sahid in meinem Profiltext. »Match«, rufen sie 5 Minuten später erneut. Aaron, 35, Drammen, sieht nett aus, sein Hund auch, aber ich schüttle den Kopf. »Und was stimmt diesmal nicht?« Sahid schaut sich das Bild stirnrunzelnd an. »Sieht doch nett aus.« »Lieber Katze als Hund«, sage ich. Er aktualisiert den Profiltext und macht weiter. Fürs Erste bekommen wir kein neues Match und irgendwann haben wir alle Profile durchgeswiped. »In Oslo ist die Auswahl bestimmt größer«, sagt Charlotte. »Bestimmt«, sage ich. Später im Bett öffne ich die Tinder-App und ergänze mein Profil mit dem Video zu John Grants GMF. Vorm Einschlafen schaue ich es mir noch 2-mal an. Als ich am nächsten Morgen aufwache, habe ich 2 neue Matches. Aber statt sie mir genauer anzusehen, lege ich das Handy beiseite und höre vom Bett aus zu, wie Anna und Charlotte sich auf der Terrasse miteinander unterhalten. Sie kommentieren die Aussicht und Anna berichtet Charlotte haarklein, was sie sieht. Da, die Möwe, die hat Hunger, sagt sie, und da wohnen die Fische. Ich schätze, sie zeigt aufs Meer. Da drüben die Bären mit ihren Kindern. Bestimmt meint sie den Wald. Wann werden Bären wach? Ich glaube, ganz früh, antwortet Charlotte. So wie ich? Vielleicht sogar so früh wie du, ja. Wann wird deine Freundin wach? Später als du, sagt Charlotte, und ich lächle. Dann stehe ich auf. Zum Frühstück gibt's Eier mit Speck. Anna sitzt mit uns am Tisch, obwohl sie schon gegessen hat, und knabbert ein bisschen Obst. Und, hast du deinen Traummann schon gefunden? Fragt Sahid. Ich habe 2 neue Matches, aber ich bezweifle, dass er dabei ist. Von deinem ersten Date erwarte ich einen vollständigen Bericht, sagt Sahid und fängt an, den Tisch abzuräumen. Entspann dich mal, sagt Charlotte. Ich bin halt neugierig. Ich lebe doch jetzt durch dich, sagt er zu mir gewandt und lässt Wasser in die Spüle. Dein Leben ist hier, sagt Charlotte. Sie hebt Anna aus dem Hochstuhl und trägt sie ins Wohnzimmer, wo ein neuer Tag voller neuer Spiele wartet. Ja, sagt Sahid, das ist es. Soll ich abtrocknen? Frage ich. Nein, geh du raus und leb dein Leben. Ich sehe Anna beim Essen zu. Sie kleckert, versucht das Besteck zu halten, aber ihre kleinen Finger gehorchen ihr nicht. Die Gabel aus dickem, buntem Plastik will einfach nicht machen, was sie soll. Und als Anna endlich eine Nudel erwischt, führt sie die Gabel im falschen Winkel zum Mund und alles plumpst zurück auf den Teller. Aber sie lernt, wird von Tag zu Tag geschickter und älter. Ich weiß noch, wie frustriert ich als Kind war, wenn beim Essen die Hälfte daneben ging. Ich konnte es nicht leiden, wenn mein Mund verschmiert war und wischte ihn mir immer sofort am Ärmel oder im Sommer an der Schulter meines T-Shirts ab. Einmal waren wir bei Oma und aßen Sandwich-Eis. Ich beobachtete die Erwachsenen, meine Mutter, meinen Vater und Oma, die nicht ein einziges Mal kleckerten, während mein Eis vor sich hinschmolz und mir über die Finger rann. Ich drückte so fest, dass es zwischen den aufgeweichten Waffeln herausgequetscht wurde, und als ich zu beherzt hineinbiss, lief es mir aus dem Mund. Alles klebte, und ich schämte mich, weil ich mich so dumm anstellte. »Pass auf dein Kleid auf«, sagte meine Mutter und hielt ein Stück Haushaltspapier unter mein Eis, obwohl es mir längst den Ärmel hinablief und vom Ellenbogen auf mein Kleid tropfte. »Das kann man doch waschen«, sagte Oma und lächelte mir zu. Dann nahm sie mir das Sandwich-Eis ab, drehte es um und sagte, ich solle da hineinbeißen, wo es am meisten geschmolzen war. Schnell! Sie schob sich ihr letztes Stück in den Mund und ich versuchte es ihr nachzumachen, riss den Mund weit auf und brauchte tatsächlich nur 2 Bissen. Dann wischte sie mir Arme, Mund und Hals ab. »Ich klecker immer«, sagte ich. »Mach doch nichts«, sagte sie. Keine Ahnung, wann das Kleckern aufhörte und ob die Erleichterung darüber genauso groß war wie der Frust davor. Ich weiß noch genau, wie er sich anfühlt, der Frust, ein kleiner, nagelneuer Körper zu sein und mit anzusehen, wie alle anderen geschickter sind als man selbst. Anna schmatzt vor sich hin und kneift die Augen zusammen, während Charlotte ihr das ketchupverschmierte Gesicht abwischt. »Hat's geschmeckt?«, frage ich. »Mhm«, nickt Anna. Und wie ihr Gesicht und ihre Hände aussehen, scheint ihr egal zu sein. »War lecker«, sagt sie. Julia, meine Ex-Kollegin, die meint, Planung ist das halbe Leben. Seit die Kinder da sind, habe ich 0 Verständnis für Leute, die meinen, sie hätten zu wenig Zeit oder wären mit irgendwas im Verzug, vor allem, wenn sie keine Kinder haben, sagt Julia. Wir haben uns auf einen frühen Kaffee getroffen, ehe sie zur Arbeit muss. Obwohl es gerade mal 7 ist, hat sich an der Theke schon eine lange Schlange gebildet. Es scheint, als wollten viele vor der Arbeit Koffein tanken oder sich hinter einer Zeitung verstecken. Vielleicht drücken sie sich gerade vor einem lauten Familienfrühstück mit marmeladenverschmierten Gesichtern und Schuhen, die ihren rechten oder linken Freund vermissen, vor Kindern, die um ihren Lieblingsplatz im Auto rangeln und wer weiß wovor sonst noch. Nicht zu fassen, wie viel freie Zeit ich früher hatte, sagt Julia und trinkt einen Schluck Kaffee, der ihr offensichtlich zu heiß ist. Sie verzieht das Gesicht und reißt den Mund auf. Keine Ahnung, womit ich meine Tage verbracht habe, als ich noch allein war, sagt sie und tupft sich den Mund mit einer Serviette ab. Das muss doch schrecklich langweilig gewesen sein. Ich weiß nicht mal mehr, wer ich war, bevor die Kinder kamen. Heute ist alles genau durchgetaktet. Pausenbrote und Socken anziehen, ein bisschen streiten und sich wieder vertragen. Dann sitzt auf der Fensterbank ein Marienkäfer, den ich unbedingt angucken muss. Aus dem Kindergarten kommen ständig irgendwelche Infoblätter, die ich lesen muss. Und ehe man sich's versieht, sind die Kinder groß und verschwinden zum letzten Mal durch die Tür. Ehrlich gesagt habe ich noch keinen Schimmer, was ich dann tun soll. Sie wird still, pustet in die Tasse und trinkt einen Schluck. Unser letztes privates Treffen liegt ein paar Jahre zurück. Julias Tochter ist jetzt 2, ihr Sohn ist 4. Früher haben wir uns ständig gesehen. Vom Beginn unseres Berufslebens an waren wir Kolleginnen und Freundinnen, haben zusammen Urlaub gemacht und sind zu Quizabenden in den Pub gegangen, haben bis morgens durchgefeiert oder bis spät in die Nacht bei einer Tasse Kaffee über Gott und die Welt geredet. Dann hat sie Marius kennengelernt und ist Mutter geworden. Und jetzt sehen wir uns zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit. Aber während Julia sich ohne Punkt und Komma über ihr Leben verbreitet, habe ich noch keinen Ton von mir gegeben. Sitze nur da, stumm und mit schiefgelegtem Kopf und lausche. Dass die Zeit so rasen muss. Kann die nicht mal wer aufhalten? Manchmal, wenn die Kinder im Bett liegen und ich Zeit für mich habe, würde ich sie am liebsten gleich wieder wecken, damit sie mir nicht so schnell davonwachsen. Ich habe den Verdacht, sie wachsen vor allem nachts. Klingt das sehr blöd? Ich schüttle den Kopf und räuspere mich. Naja, ein bisschen blöd ist das schon, fährt sie fort. Aber die Zeit vergeht so schnell, dass es fast schon grausam ist. Ich werfe einen Blick auf die Uhr und sage, dass ich langsam weiter muss, sie aber gern bald wieder auf einen Kaffee treffe. Ich habe mir den Morgen extra freigenommen, sagt sie und sieht mich streng an. Ich dachte, du musst gleich zur Arbeit. Von der Familie, meine ich. Marius bringt die Kinder gerade in den Kindergarten. Macht ihr das sonst zusammen? Haha, nee. Sie lacht schrill, fast nervös. Das mache ich eigentlich jeden Tag. Marius hat morgens immer Meetings. Aber für unser Treffen habe ich den Vormittag gegen einmal zu Bett bringen getauscht. Das heißt, normalerweise bringst du sie in den Kindergarten und Marius bringt sie ins Bett. Ja, schon. Also theoretisch. Meistens bringe ich sie auch ins Bett. Die beiden sind solche Mama-Kinder. Aber ich will mich nicht beschweren. Sie sind das Beste, was mir je passiert ist. Ich stehe auf und umarme sie zum Abschied. Schade, dass ich nicht mehr Zeit habe. Hoffentlich bald mal wieder. Auf dem Weg nach draußen wünsche ich ihr, dass sie die letzte halbe Stunde vor der Arbeit einfach in Ruhe hier sitzen und ihren Kaffee trinken kann. Ganz allein. Ehe ich aufs Fahrrad steige, drehe ich mich noch einmal um. Julia sieht auf ihr Handy. Vielleicht betrachtet sie das Bild eines 2-Jährigen, der inzwischen 4 ist. Ein kleiner Mensch, der so schnell wächst, dass sie kaum hinterherkommt. 2 Freundinnen und ein Kinderwagen. Seit ein paar Stunden sitze ich im Café und lese. Ich habe mir vorgenommen, bis zur letzten Seite hier zu bleiben. Ist hier noch frei? Höre ich eine Frauenstimme sagen. Ich nicke und räume meine Sachen beiseite. Vor mir stehen 2 Freundinnen mit einem Kinderwagen. Bevor sie sich setzen können, müssen sie ein paar Stühle verrücken. Ich versuche weiterzulesen, ertappe mich aber dabei, wie ich ihrem Gespräch lausche. Neulich habe ich einen Podcast gehört und da ging es darum, dass bei uns zu wenig Kinder geboren werden, sagt Freundin 1, eine Hand auf den Kinderwagen gelegt. Ach ja? Fragt Freundin 2. Ja, und die Quittung werden wir noch bekommen, früher als uns lieb ist. Bald wird der Wohlfahrtsstaat zusammenbrechen. Tatsächlich. Ja, im Moment kriegt der Durchschnittsbürger nur 1,6 Kinder. Das reicht nicht. Aber weltweit werden doch mehr als genug Kinder geboren. Lässt sich das nicht durch Einwanderung lösen? An einem der Nachbartische geht ein Glas zu Bruch. Sofort kommt eine Bedienung mit einem Kehrblech angelaufen. Ich blättere in meinem Buch, habe aber völlig den Faden verloren. Ich finde, jeder mit mehr als einem Kind sollte eine Belohnung kriegen. Sieh mich an. Sie schaukelt den Kinderwagen. Dafür, dass ich mich um 2 Kinder kümmere, habe ich doch einen Preis verdient. Aber, sagt ihre Freundin, die direkt neben mir sitzt, du hast Siri doch nicht bekommen, weil du den Wohlfahrtsstaat unterstützen wolltest. Ihr habt euch ein 2. Kind gewünscht. Trotzdem, ich hätte eine Belohnung verdient. Es sollten Steuervergünstigungen oder finanzielle Entschädigungen für alle Eltern mit mehr als einem Kind eingeführt werden. Sie schaukelt den Kinderwagen so beherzt, dass Siri, wie die Kleine offensichtlich heißt, anfängt zu heulen. Außerdem mache ich mit Siri gut, dass du kein Kind hast, sagt Freundin 1 und Freundin 2 schweigt. Ich räuspere mich, stehe auf und als ich mich an den beiden Freundinnen samt Kinderwagen vorbeizwänge und Entschuldigung sage, sehe ich nur die Kinderlose an, die wortlos in ihrem Kaffee rührt. Du wirst so schön sein, wenn du schwanger bist, hat mir mal jemand gesagt. Ich trug ein Kleid, eng an der Brust, locker am Bauch. Du wirst mal eine fantastische Mutter. Du bist dafür gemacht. Das liegt in den Genen. Ich habe keine Angst davor, meinen Körper zu verlieren. Der würde zurückkommen, wenn auch leicht verändert. Die überschüssigen Kilos würden verschwinden und die Organe wieder an ihren Platz rutschen, nachdem sie einige Monate unter die Rippen gepresst wurden, um einem Kind Raum zu geben. Dein Körper repariert sich selbst. Die Zellen arbeiten Hand in Hand, für dich in dir drin. Ich habe keine Angst um meinen Körper. Dass ich kein Kind will, hat nicht im geringsten etwas damit zu tun. Ich habe Angst, mich selbst zu verlieren. Wenn ich Angst habe, dann nicht um meinen Körper, sondern um meinen Kopf. Wegen der Hitze fliehen alle aus dem Büro und versuchen draußen zu arbeiten. Ich setze mich in ein Café, bestelle einen Iced Latte und stecke mir Kopfhörer in die Ohren, um mich von den Gesprächen ringsum abzulenken. Spitze aber unwillkürlich die Ohren, als einer der 2 Männer am Nebentisch herausplatzt, ein Kind zu haben ist kein Spaß. Der Typ sieht seinen Kumpel über den Rand seiner Sonnenbrille hinweg an und nippt an seinem Eiskaffee. Die beiden wirken müde. Als ich sie beim Hereinkommen sah, dachte ich, sie wären gestern feiern gewesen. Aber jetzt stellt sich heraus, dass sie kleine Kinder zu Hause haben. Der Freund schüttelt den Kopf. Glaubst du, das ändert sich noch? Der Erste zuckt die Schultern. Alle behaupten, dass es Spaß macht. Aber das tut's nicht. Nein, im Moment nicht, seufzt der andere. Und Marita meckert in einer Tour. Egal, was ich mache. Gestern habe ich die falschen Windeln gekauft, heute Morgen habe ich den falschen Brei warm gemacht und Sonntag, wenn ihre Mutter zu Besuch kommt, soll ich Kuchen und noch ein schönes Dessert besorgen. Wer zum Teufel braucht ein Dessert, wenn es Kuchen gibt? Die ganze Zeit nur Stress. Zum Kotzen ist das. Macht Typ 2. Ich will einfach mal wieder abschalten können. 5 verdammte Minuten für mich. Ich würde auch 10 nehmen. Aber, sagt der Erste und beugt sich zu seinem Kumpel vor, Mio hat gerade angefangen zu laufen. Was? So früh? Ja, guck hier. Der erste Typ zeigt seinem Kumpel ein Video auf dem Handy und sie lachen laut. Dann wird es eine Weile still. Als sie ausgetrunken haben, umarmen sie sich zum Abschied. Einer verschwindet nach rechts, der andere nach links. Ich fange eine SMS an Anniken und eine 2. an Alex an, versuche ihnen das Gespräch zu schildern, aber irgendwie klingt es geschrieben nicht mehr lustig. Also stelle ich stattdessen die Musik lauter und feile weiter an meinem Bericht. Ein Kind zu bekommen, lässt dich die Extremalpunkte deiner Existenz spüren. Es ist die beste und die schlimmste Zeit. Du hättest nie gedacht, dass du so müde sein kannst. Hättest nie gedacht, dass du so lieben kannst. Ein Kind zu bekommen heißt, die Extremalpunkte zu akzeptieren. Bereit zu sein, sich zwischen ihnen strecken zu lassen, womöglich bis zum Zerreißen. Kein Kind zu bekommen ist die Entscheidung für etwas anderes. Aber ich habe meine eigenen Extremalpunkte in meinem ganz gewöhnlichen Leben. Ich will hier sein.